Vater, wir danken dir, dass du den Heiligen Geist ausgegossen hast. Und wir danken dir, dass, weil Jesus unsere Schuld getragen hat, wir den direkten Zugang zu dir haben. Danke, Herr, das ist viel mehr als die richtige Lehre oder eine dogmatische Aussage, das ist Realität. Herr, du hast uns Sehnsucht geschenkt, das wahre Zuhause zu finden, das gesunde Wasser des Lebens zu trinken, frei zu werden. All das finden wir genau bei dir. Und danke, dass wir das manchmal sogar spüren dürfen, wie jetzt gerade in diesem Gottesdienst es bei einigen so ist. Und mein Wunsch ist, Vater, dass du die Regie hast hier heute, dass du Herzen öffnest für dich und dass du das tust, was wir brauchen. In dem Namen von Jesus. Amen.
Amen.
Der Oktober war der Monat der Dankbarkeit. So war unsere Predigtreihe. Bald ist Dezember, dann werden wir predigen über Erwartung und Hoffnung, was sich ja in Weihnachten ganz stark manifestiert hat. Ja, und diesen Monat jetzt zwischendrin haben wir überlegt, als Älteste, als Pastoren, wir wollen den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, in den Mittelpunkt stellen. Wir wollen über die Vision reden, die Gott uns gegeben hat. Und ja, nicht nur uns Ältesten, sondern das haben wir auch miteinander hier kommuniziert und diesen Auftrag haben wir auch gemeinsam dann empfunden. So, wir haben das in den Mitgliederversammlungen dann intensiver besprechen können und darum geht es eben auch heute, da manches nochmal zu erinnern oder für manche wird es ja auch neu sein, weil sie damals noch nicht hier waren. Und wir haben das Ganze basiert auf Texten der Apostelgeschichte, weil es geht um das Thema Gemeindegründung. Gemeindegründung und die Apostelgeschichte, die die Geschichte von Gemeindegründung ist. Oftmals, und mir ging es auch früher so, dass ich so die Apostelgeschichte gelesen habe, dann habe ich gedacht, okay, das ist die Geschichte der Mission. Da sieht man so, okay, da sind Missionare dann ausgesandt worden und das ist auch richtig. Aber interessanterweise haben die immer Gemeinden gegründet. Ja, die sind nicht irgendwo einsam irgendwo hin und sind allein geblieben, sondern die haben immer Gemeinde gegründet. So, die Apostelgeschichte ist auch die Geschichte von Gemeindegründung. Und ich will heute einen Text mit euch anschauen aus Kapitel 14. Wir werden natürlich in diesem Monat nicht die ganze Apostelgeschichte anschauen können, sondern wir haben selektiv ein paar Abschnitte rausgenommen. Und ich habe für heute ausgewählt Apostelgeschichte 14 ab Vers 21. Und da heißt es, auch in Derbe, also das war eine Stadt, auch in Derbe verkündeten Paulus und Barnabas das Evangelium. Und zahlreiche Einwohner wurden durch sie zu Jüngern des Herrn. Danach machten sie sich auf den Rückweg. Sie reisten wieder über Lystra, Ikonion und Antiochia. Und in allen drei Städten stärkten sie die Jünger in ihrem Vertrauen auf Jesus und ermutigten sie dazu, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Nach Gottes Plan, so sagten sie zu ihnen, müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. In jeder Gemeinde setzten sie Gemeindeälteste ein und vertrauten sie und allen anderen Geschwistern mit Gebet und Fasten dem Herrn an, an den sie jetzt glaubten. Die Weiterreise führte Paulus und Barnabas zunächst durch Pisidien und dann nach Pamphylien. Und nachdem sie in der Stadt Perge die Botschaft des Herrn verkündigt hatten, gingen sie an die Küste hinunter nach Attalia, wo sie in ein Schiff nach Antiochia in Syrien, also wo sie ein Schiff nahmen in die Richtung. Antiochia war der Ausgangspunkt ihrer Reise gewesen. Dort hatte man sie Gott und seiner Gnade anvertraut für die Aufgabe, die sie nun erfüllt hatten. In Antiochia angekommen, riefen sie die Gemeinde zusammen und berichteten ihr, was Gott durch sie als seine Mitarbeiter oder eine andere Übersetzung sagt, als seine Werkzeuge alles getan hatte. Wir können bestätigen, sagten sie, dass Gott den Nichtjuden die Tür zur Rettung durch den Glauben geöffnet hat. Soweit mal ein Abschnitt von diesen Reisen des Paulus. Er hat viele Reisen unternommen und er war unterwegs und es gab eigentlich einen Antrieb, eine Motivation, das alles zu tun. Also wenn wir jetzt so von diesen Städten lesen, die sind so zum Teil in der heutigen Türkei, und wenn wir so in die Richtung denken, dann denken wir vielleicht an Urlaub und in der Türkei mal Urlaub machen, da ist ja ein bisschen wärmer und so. Oder in Griechenland, was auch zum Teil hier Orte sind. Aber Paulus hat keinen Urlaub gemacht, er war kein Tourist. Das gab es ja noch gar nicht. Also weder bei Paulus noch bei irgendwem. Das ist ja, sind ja alles Dinge unserer Wohlstandsgesellschaft, dass man Urlaub macht. Das gab es ja gar nicht. Er ist gereist und das war nicht immer ein Vergnügen. Also das war ja kein Flugzeug und auch noch nicht mal eine Eisenbahn oder ein Auto. Das war zu Fuß oder ab und zu mal ein Reittier, wie man da gereist ist. Und was hat ihn eigentlich angetrieben, das alles zu machen? Er ist ja irgendwann auch schon ein bisschen älter gewesen und dann ist man auch schon ein bisschen gebrechlich. Warum hat er das eigentlich gemacht? Und wir können uns mal kurz eine Karte anschauen, die ich auch mitgebracht habe. Das könnt ihr jetzt nicht lesen, aber einfach mal grob so, wo man sieht. Ihr könnt ja zumindest das Mittelmeer entdecken und dann eben Israel und dann die heutige Türkei, Syrien, die Inseln und Griechenland. Und hier haben wir eine Karte, wo alle drei großen Reisen des Paulus mit abgedruckt sind. Und warum ich diese Karte auch hier anzeige, ist, weil es eine Stadt gibt, die auffällt, also euch jetzt nicht so schnell, aber wenn man mal in Ruhe darüber sitzt, dann fällt es auf, dass die Stadt Antiochia, die also rechts ist, ziemlich in der Mitte hier dieser Grafik, Antiochia eine sehr entscheidende Stadt war. Denn dort war eine Gemeinde gegründet worden, da war eine richtig lebendige Gemeinde Gottes, ja, mit Jesus in der Mitte. Und diese Stadt hat Gott strategisch gebraucht. Alle drei Reisen des Paulus hatten mit dieser Stadt zu tun und wie wir eben im Text gelesen haben, ist er in dieser Stadt auch ausgesandt worden. Also man muss sagen, es gibt auch mal Gemeinden, die so ein bisschen vertrocknen und so ein bisschen selbstbezogen sind und nicht so wirklich das tun, was Gott gesagt hat. Und dazu gehörte leider auch die Urgemeinde, die Gemeinde in Jerusalem, denn Gott hatte ja gesagt, ihr sollt rausgehen, ihr sollt dieses Evangelium verkünden, ihr sollt das verbreiten. Und das haben die in Jerusalem nicht wirklich gut gemacht. Aber Antiochia, die Gemeinde, hat das gemacht. Und die ist eigentlich das Vorbild für gesunde Gemeinden, weil ich bin davon überzeugt, dass Gemeinden, die wirklich nach dem Willen Gottes leben, sagen, wir wollen uns multiplizieren. Wir sind nicht für uns da, sondern wir sind auch für die Gegend da, wo wir denn sind. Weil wir haben einen Auftrag. Und was ist der Auftrag? Nun, das ist der Auftrag, den Paulus lebte, aber den hat er sich auch nicht einfach so ausgedacht, sondern eigentlich wurzelt alles in dem Auftrag, den Jesus gegeben hat. Ja? Alles geht irgendwie letztlich auf die Worte von Jesus zurück. Alles, was die Apostel gemacht haben, geht auf die Worte von Jesus zurück. Und in der nächsten Folie schauen wir uns mal an, zum einen nochmal, wie kam das denn überhaupt bei Paulus, dass er so verwandelt wurde und dass er jetzt unterwegs war, Gemeinden zu gründen und das Evangelium von der Liebe Gottes zu predigen. In Apostelgeschichte 9 heißt es, hier ist von einem Hananias die Rede oder Ananias. Übrigens, das mit dem Werkzeug kommt jetzt, das war eben ein Irrtum von mir, das war nicht in dem Text vorher, hier kommt das Werkzeug, der Begriff, der mir auch heute wichtig ist. Apostelgeschichte 9, der Ananias, das war ein frommer Mann, das war ein Mann, der mit Gott verbunden war, der auch so intensiv mit Gott lebte, dass er auch persönlich von Gott geleitet und geführt wurde und auch Gott ihn gut gebrauchen konnte, zu ihm zu sprechen und ihm besondere Dinge aufzutragen. Und Ananias, der im Gebet ist, sagt dann zu Jesus, Herr, von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viel schreckliche Dinge dieser Mann, es geht um Paulus, in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. So dieser Paulus, den wir gleich wieder mehr betrachten, war so stark unterwegs in der Liebe Gottes, aber er war nicht immer ein Mensch der Liebe. Im Gegenteil. Er war ein Mensch der Härte. Er war ein Mensch der Gewalt. Und das nicht etwa, weil er Atheist war, sondern weil er einfach alles falsch verstanden hatte von dem Glauben, des Alten Testamentes. Er war Jude und er hat irgendwo gedacht, er muss alles bekämpfen und er muss auch gerade die Sekte der Christen, so haben sie die damals noch bezeichnet, bekämpfen, weil die ja völlig falsch liegen. Und er hat ja gedacht, er ist völlig richtig. Und dann hat Gott ihn halt konfrontiert. Jesus hat ihn massiv konfrontiert. Das ist eben dieses Saulus-Paulus-Erlebnis. Und Gott hat gesagt, ich will dich haben und ich werde dir offenbaren, wer ich bin. Dass ich Jesus der Messias bin und dass meine Botschaft Liebe ist und nicht Hass. Dass meine Botschaft nicht durch Gewalt verbreitet wird, sondern durch Liebe und manchmal auch durch Leiden. So, hier ist dieser Ananias, der also jetzt von Jesus aufgefordert wird, diesem Paulus zu dienen. Und ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn Gott zu dir sagen würde, ja, da gibt es so einen Terroristen hier. Er ist hier in Krefeld im Gefängnis. Ah nee, der ist nicht im Gefängnis, das wäre jetzt schlecht, aber da ist so ein Terrorist und du sollst mal zu dem gehen und du sollst ihm mal von Jesus erzählen. Ja, aber das ist doch ein Terrorist, wer weiß, vielleicht hat er ja ein Messer oder eine Pistole. Ja, da kriegt man schon Angst. Also das war Ananias, der hat Angst. Und das kann man verstehen, weil der Paulus, das beschreibt er jetzt hier, oder das bespricht er im Gebet mit Jesus, das ist also ganz toll. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen, die sich zu Jesus bekennen, alle zu verhaften. So, Ananias hatte Angst, dass er verhaftet wird, weil der Paulus, der hatte Briefe, dass er die verhaften kann, die sich zu Jesus halten. Das klingt für uns sehr strange, ja, weil wir halten uns auch hier für Jesus und wir haben da gar keine Angst, dass uns sowas passiert. In der Tat gibt es aber viele Länder auf dieser Welt, wo genau dasselbe Problem aktuell da ist. Der Herr sagte, geh trotzdem zu ihm. Okay, Sir, ich habe Angst, aber ich gehe trotzdem. Ich weiß nicht, kennt jemand sowas? Manchmal fordert uns der Herr heraus, Dinge zu tun, wo wir nicht so einen Mut eigentlich haben, aber er gibt uns Mut. Und er sagt ihm dann noch, gerade ihn, also Paulus, der hieß da noch Saulus, aber dann eben Paulus, gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht. So, ich würde jetzt gerne mal eine Zeitreise machen und mit Ananias reden. So, okay, Ananias, und was denkst du jetzt? Und wie fühlst du dich jetzt? Okay, aye, Sir, ist das, glaube ich. Also dann, er hat es ja dann gemacht. Er hat ja dann mit Paulus gesprochen und er hat ihm gedient. Er hat für ihn gebetet und es hat sich erfüllt, was Gott sich vorgenommen hat, dass Paulus ein Werkzeug Gottes wurde. Ich weiß nicht, wie geht es dir so bei diesem Gedanken, ein Werkzeug Gottes zu sein? Also wenn man den Gott kennt und wenn man den Gott liebt, dann ist das eigentlich eine ganz hohe Ehre. Weil das bedeutet eigentlich, dass das Leben extrem sinnvoll ist. Und dass das, was man tut, extrem viel Sinn hat. Bist du ein Werkzeug Gottes? Willst du ein Werkzeug Gottes sein? Bist du bereit, dich in seine Hand zu begeben und zu sagen, ich bin dein Werkzeug? Und das bedeutet ja auch zu tun, was er sagt. Ne? Sonst ist ein Werkzeug nicht viel wert, wenn ich einen Hammer brauche, um Nagel einzuschlagen und ich will den Hammer nehmen und der Hammer sagt, nö. Und springt immer in die andere Ecke des Zimmers. Dann kann ich mit dem Hammer nicht viel anfangen. So ein Werkzeug Gottes zu sein, vielleicht erschreckt dich dieser Gedanke. Aber wenn man tiefer darüber nachdenkt, was man alles so machen kann mit seinem Leben und welchen Sinn das so hat, ist es eigentlich ein unglaubliches Angebot, ein Werkzeug Gottes sein zu dürfen. Und mit seinem Leben Dinge zu tun, die Gott will. Ein Werkzeug Gottes. Ananias also weiß das von Gott, er kriegt den Mut, er macht das und Paulus wird ein Werkzeug Gottes. Und das ist der Antrieb, wo ich eingangs gefragt habe, wieso reist ein Mann so viel, nimmt so viel Gefahren auf sich, erlebt auch massiven Widerstand, wird abgelehnt, weil er ja für Jesus lebt und Jesus predigt. Wie kann ein Mensch das so durchziehen? Wofür macht er das? Also für Geld hat er es nicht gemacht. Er hat zwischendurch Zelte genäht, das hat er immer gelernt. Und wenn es anders kein Geld gab, hat er halt Zelte genäht und hat sich davon ernährt. Von den Gemeinden hat er ab und zu Spenden bekommen, ab und zu nicht. So, er war ein Werkzeug in Gottes Hand und er war angetrieben letztlich von dieser Botschaft der Liebe Gottes. Angetrieben von der Botschaft der Liebe Gottes. Er selber hat so eine starke Transformation erlebt von einem Menschen des Hasses. Ja, er hat ja sogar an Mord aktiv teilgehabt. Menschen umgebracht, weil in seinen Augen sie nicht richtig lagen vor Gott. Und auch das gibt es ja heutzutage auf dieser Welt, dass Menschen aus religiösen Gründen andere Menschen umbringen, weil sie glauben, das ist in Gottes Augen falsch. So war auch Paulus. Und dann durfte er den Messias erkennen. Und dieser Messias hat nicht gesagt, du hast meine Leute umgebracht und deswegen fällst du jetzt tot um. Wäre irgendwie gerecht gewesen, oder? Nein, Gott öffnet ihm die Augen, vor allen Dingen auch die Augen seines Herzens. Öffnet ihm die Augen, dass Jesus der Messias ist. Öffnet ihm die Augen dafür, dass es wahr ist, dass ein Zimmermannssohn und ein Zimmermann an einem römischen Holzkreuz stirbt und dass das die Rettung der Welt ist. Das kriegt man nicht so leicht in den Kopf, aber das kann man ziemlich gut ins Herz kriegen und dann auch nach und nach in den Kopf, dass das die Rettung der Welt ist. Paulus hat die Liebe Gottes erlebt. Gott hat ihm vergeben. Hat es Gott geschmerzt, als Stephanus, dieser Christ, an dem Paulus massiv mitgewirkt hat, dass der gesteinigt wurde und jämmerlich starb? Hat das Gott geschmerzt? Ja, klar. Gott fühlt mit. Gott fühlt mit seinen Geschöpfen, mit allen Menschen fühlt Gott mit. Natürlich. Gott ist barmherzig. Und er fühlt natürlich mit, wenn Menschen in seinem Auftrag unterwegs sind und dann dafür leiden müssen. Aber Gott ist ein Gott der Vergebung. Und er hat Paulus vergeben. Er hat ihm vergeben und mehr noch, er hat gesagt, ich habe einen Plan mit deinem Leben, du sollst ein Werkzeug in meiner Hand sein, du sollst diese Botschaft der Liebe Gottes verbreiten und predigen. Und das war die Motivation von Paulus. Das war so eine starke Motivation. Es war nicht das Geld, es war auch nicht die Ehre, es war nicht der Ruhm. Er hat ja nicht immer die Ehre bekommen. Er wurde ja teilweise von Gemeinden, wo er aktiv war, auch noch wieder schlecht behandelt. So, das alles hätte nicht gereicht, dass der so viel auf sich genommen hätte. Er hat gesagt, ich darf ein Werkzeug Gottes sein. Seine Liebe habe ich erfahren und ich möchte, dass möglichst viele Menschen diese Liebe Gottes erleben. Das war sein Antrieb. Das war seine Motivation. Ein Werkzeug in der Hand Gottes zu sein. Und das wollen auch wir als Gemeinde sein. Das wollen auch wir als Gemeinde, und ich sage mal, das sind wir auch. Können wir uns darin noch verbessern? Ja, können wir. Ja, können wir. Aber doch sind wir als Gemeinde ein Werkzeug in der Hand Gottes. Denn wir haben denselben Auftrag. Wir tun auch genau das, was Jesus gesagt hat. Das ist unser höchster Auftrag, ist das, was Jesus gesagt hat. Und hier, deswegen habe ich das hier mit abgedruckt, Matthäus 28, die letzten Worte von Jesus, bevor er in den Himmel fuhr, nach der Auferstehung, da hat er gesagt, ich nehme mal direkt Vers 19, geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und das Ganze, wie bei so einem richtig guten Hamburger, das war jetzt die Mitte, das war das Fleisch, das war der Auftrag, haben wir zwei massive Versprechen von Gott, die diesen Hamburger bilden. Ja? Wir haben das Versprechen, dass Jesus alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden und dass er jeden Tag bei uns ist, bis dieses Zeitalter ein Ende findet. Wow. Was ist der Auftrag? Macht zu Jüngern. Das ist der Auftrag. Wie machen wir das? Indem wir natürlich diese Liebe Gottes weitersagen, kommunizieren durch Predigten, aber auch so durch Mitteilen, durch anderen einfach mal sagen und erzählen, was Jesus getan hat. Das können wir übrigens alle. Das kannst du auch. Hast du Jesus erlebt? Wahrscheinlich. Ich denke mal, die meisten hier haben Jesus erlebt. Sag das doch mal jemandem, der das noch nicht erlebt hat. Mitteilen, das Ganze mitteilen. Und dann die Leute dahin führen, dass sie begreifen, okay, und ich darf sogar einen öffentlichen Bund schließen mit Jesus. Das nennt man Taufe. Das tut man, wenn man das verstanden hat. Tut man nicht, wenn man ein Baby ist. Sondern das tut man, wenn man das verstanden hat. Dann wird man getauft, weil das ist das öffentliche Bekenntnis. Wie bei einer Ehe. Ja, aber es ist doch nur wichtig, dass ich Jesus in meinem Herzen liebe, oder? Das ist extrem wichtig, dass du Jesus liebst in deinem Herzen. Ja. Aber Gott hat so eingerichtet, dass man das auch mal öffentlich machen sollte, wie auch bei einer gesunden Partnerschaft. Ja, wir lieben uns doch so, aber das weiß ja gar keiner. Ja, ist doch nicht wichtig, wir lieben uns doch, oder? Nein, 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 nein. Zu einer gesunden Partnerschaft gehört es auch, dass das Umfeld Bescheid weiß, oder? Vielleicht, dass man das sogar feiert, oder? Ist doch sehr schön. Und damit eben andere auch wissen, nee, ist nicht mehr zu haben, weil ist schon verheiratet. Das ist ja alles ein Sinn von, hat ja alles einen Sinn. Das Innere und das Äußere, das Private und das Öffentliche. Und so ist es auch mit unserem Glauben. Ja, natürlich muss der auch im Herzen sein. Sonst ist es ja nur Äußeres, Hohles. Ja. Aber nur im Herzen, nein. Es muss auch raus. Es muss bekannt gegeben werden. Man wird getauft. Und dann wächst man weiter. Und man lernt die Worte von Jesus. Alles, was ich euch geboten habe. Alles, was Jesus den Jüngern gesagt hat. Das sollen wir mal gehört haben. Nee, da steht befolgen. Okay, da habe ich damals verstanden, okay, deswegen, das ist meine Aufgabe als Pastor. Nicht einmal so die Sache predigen und dann, hey, wissen jetzt alle? Nein, sondern dass wir es leben, dass wir es befolgen, dass wir es auch tun. Paulus, ein Werkzeug in der Hand Gottes, welch eine schöne Berufung. Und wir haben auch dieselbe schöne Berufung. Es ist und bleibt die höchste Berufung für alle Christen, für alle Gemeinden. Machet zu Jüngern. Ja, also nicht christianisiert sie oder bringt ihnen christliche Kultur bei. Das ist was anderes. Ein Jünger ist jemand, der sagt, Jesus ist mein Herr und ich folge ihm. Ja, gibt es dann also Jünger und Christen? Ja, nee, von der Bibel her eigentlich nicht. Von der Bibel her gibt es eigentlich nur Jünger. Und das sind auch die Christen. Aber das, was wir manchmal haben, sind Christen, die christlich kulturiert sind irgendwo. Aber eigentlich sind sie keine Christen. Ich hoffe, ich tue jetzt niemandem weh. Und doch ist mir diese Wahrheit sehr wichtig. Weil manche denken, sie sind Christen, sie sind aber keine Christen. Weil sie nicht Jesus nachfolgen, weil sie keine Jünger Jesu sind. Das Neue Testament kennt keine Christen, die nicht Jesus nachfolgen und seine Jünger sind. Seine Worte lernen, hören und befolgen. Das ist Christsein. Alles andere ist kein Christsein. Das ist nur christliche Kultur. Und deswegen müssen wir anderen sagen, dass es diesen Jesus gibt, dass er die Liebe ist und dass Menschen sagen, okay, Das nehme ich an. Das glaube ich. Und weil Gott ja ein Gott der Liebe ist, ist ja dieses Befolgen immer von Liebe geprägt. So werden wir das irgendwie noch nicht so richtig können. Es ist gar kein Problem. Solange wir halt einfach offen bleiben für ihn und seinen Willen. Und dann lernen wir das. Wie kleine Kinder Dinge lernen. Und was tun Eltern, wenn kleine Dinge was lernen? Ja, sie haben ganz viel Liebe und Geduld. Das sind doch ihre Kinder, oder? Also ich rede jetzt mal von einem gesunden Zustand. Wie viel mehr ist unser himmlischer Vater liebevoll und geduldig mit uns, dass wir die Sachen lernen dürfen und Zeit dafür haben. Alles ist geprägt von seiner Liebe, aber er ist auch der Vater und Dinge, die er sagt, die sind dann Gebot. Das suchen wir uns nicht aus, sondern wir folgen ihm. Paulus, ein Werkzeug Gottes. Das Evangeliumhaus, ein Werkzeug Gottes. Und ich möchte jetzt mal, ich habe es lange überlegt, weil ich stelle mich eigentlich nicht so gerne in den Mittelpunkt, glaube ich. Mache jetzt mal einen Riesensprung und ich möchte sagen, ich will mich eigentlich gar nicht mit Paulus vergleichen und schon gar nicht auf seine Stufe stellen. Aber ich möchte auch heute auch ein bisschen von mir reden, wie das bei mir war. So, Gott sei Dank war ich nicht so ein harter Mensch, der ja, Leute umgebracht hat, Gott sei Dank nicht. Aber ich war total verpeilt. Ich hatte keine Ahnung, was die wirklich wichtigen Dinge des Lebens angeht. Und ich war auf der Suche und ich fand mein Leben ziemlich belanglos. Ich hatte Möglichkeiten so Richtung Karriere und Geld machen. Das habe ich ja auch in meinem Elternhaus gesehen, bei meinem Vater. Und irgendwie hat mich das aber überhaupt nicht so tief angesprochen. Ich dachte so, das werde ich machen. Ich werde Karriere machen, ich werde viel Geld verdienen. Und dann werde ich deswegen auch einen guten Status haben und all diese Dinge. Das hat mich nicht angesprochen. Das war nicht meins. Ja, aber was war denn dann meins? Eben gar nichts. Ich wusste überhaupt nicht, wofür bin ich da? Wo soll die Lebensreise hingehen? Was soll ich denn machen? Ich wusste einfach gar nichts. Ich hatte kein Ziel. Ich hatte keinen Sinn. Ich wusste nicht, wofür. Klar, ich habe manche Sachen gerne gemacht. Ich habe Fußball gespielt, ich habe Musik gehört, ich hatte ein paar Freunde, ich hatte keine Probleme in der Schule. Das Leben war eigentlich gut, aber das hat tief, tief an mir genagt. Und das war eine Gnade von Gott. Das hat tief an mir genagt. Wofür gibt es Carsten Buck? Ist das irgendwie ein Sinn? Hat es irgendwie eine Bedeutung? Hat es irgendwas, wofür? Und ich meine, Spaß ist ja auch so eine Sache, die wird ja auch immer dann irgendwann dünn und fade. Dann hast du Spaß an deiner neuen Schallplatte, es gab noch Schallplatten damals. Aber irgendwann, ja, dann brauchst du halt eine neue Schallplatte. Und das ist ja bei all diesen materiellen Dingen so, du brauchst immer wieder was Neues. Du bist immer hinterher wie der Esel hinter der Mohrrübe und dann hast du endlich mal und dann denkst du, jetzt ist gut und dann merkst du, es wird wieder fade. So, was ist passiert? Ich habe mal hier ein Bild von einem Auto mitgebracht. Das ist ein Opel Kadett aus dem Jahre 1983. Die Leute, die ein bisschen was von Autos verstehen, ich frage mal rein, weiß jemand, welches Modell das ist? Die Älteren unter uns, Kadett, welches Modell? Bitte? Richtig. Wer hat es gesagt? Konrad, wir verstehen uns, wir sind nicht so weit auseinander vom Alter her. Das ist ein B-Kadett, genau. Und so einen hatte ich für 500 D-Mark gekauft, aber er hatte 2 Jahre TÜV, das war das Entscheidende. Warum habe ich den hier jetzt angeworfen? Nun, 1981 kam die Gnade zu mir, so wie bei diesem Paulus, also nicht genauso wie bei dem, aber sie kam. Gott hat sich mir vorgestellt, ich will das nicht alles im Detail sagen, aber es war einfach, weil eine junge Frau, die ich kannte von der Schule, einfach den Mut hatte, mir von Jesus zu erzählen. Wow, danke, dass sie es gemacht hat. Ihr Name war Gundel. Sie hat mir einfach nur von Jesus erzählt. Sie war nicht eine Theologin, sie war keine Pastorin. Sie hat einfach von erzählt, was sie mit Jesus erlebt hat. Und ich war ein ziemlich widerstandsfähiger Kerl. Ich habe richtig gegengehalten. Ich fand das Quatsch, übernatürlich, merkwürdig. Aber am Ende des Tages habe ich dann zum ersten Mal bewusst gebetet. Gott, wenn es dich gibt, zeig dich mir bitte. Und das hat Gott gemacht. Er hat sich mir gezeigt. Er hat den Vorhang beiseite geschoben oder welche Bilder man alle auch nimmt. Er hat mir das Licht angemacht. Ich wusste, es gibt ihn. Und ich wusste, er ist gut, weil er kam mit Freude in mein Leben. Und dann ein Jahr später habe ich mich taufen lassen, 1982 habe ich mich taufen lassen, ein ganz wichtiger Schritt auch, in einer Baptistengemeinde in Wetter an der Ruhr. Und wiederum ein Jahr später, deswegen der Opel Kadett, denn da habe ich oft meine stille Zeit gemacht. Weil da konnte ich so richtig alleine sein, ja? Da, wo ich wohnte noch bei meinen Eltern und da war jetzt so kein Verständnis für stille Zeit, was ist das? Also natürlich konnte ich da auch beten, ich hatte auch ein eigenes Zimmer, habe ich auch gemacht, aber ich habe sehr oft einfach, bin ich mit dem Kadett in so eine Anliegerstraße gefahren, wo ich aber auch hin durfte, ja, eine einsame Straße und da habe ich dann geparkt und ich hatte so eine Aussicht auf so Hügel und Bäume und so ein Tal und da habe ich einfach gerne gebetet. Und in einer dieser Zeiten hat Gott mir gezeigt, was er empfindet. Und ich habe einfach so die Erdkugel gesehen, Und ich habe empfunden, dass Gott über dieser Erdkugel ist. Also ich habe nicht gesehen, wie Gott aussieht, aber ich wusste, da ist Gott. Und er sieht diese Welt und er liebt diese Welt. Er liebt diese Welt. Er liebt alle Menschen. Und das war nicht einfach nur ein Satz, sondern mir sind die Tränen nur so runtergelaufen, wenn ihr das verstehen könnt. Es war eine ganz tiefe Begegnung mit Gott. Und dann gab es so einen Moment, also es ging ziemlich lang, ich weiß gar nicht wie lang, ich habe natürlich nicht auf die Uhr geguckt, es war eine tiefe Begegnung mit Gott. Und dann war so ein Moment der Stille. Und da wusste ich irgendwie, jetzt möchte Gott irgendwie eine Reaktion von mir. Irgendwie so war das, also das war kein Wort, aber es war so. Und ich habe gesagt, Herr, dafür gebe ich dir mein Leben. Gebrauche mich dafür. Dass deine Liebe bekannt wird. Dass Menschen davon hören, dass du ein Gott der Liebe bist und dass du deinen Sohn gegeben hast, dass man mit dir in Kontakt kommen kann, mit diesem Gott der Liebe. Und das war der Anfang meiner Berufung. Deswegen bin ich dann Pastor geworden. Das war für mich die Ausprägung. Das hätte ja auch Evangelist oder Missionar sein können oder irgendwas anderes. Aber deswegen bin ich Pastor geworden. Und warum erzähle ich das heute? Weil ich dankbar bin, dass ich ein Werkzeug in der Hand Gottes bin. Und ich habe dann viel erlebt und gesehen und ich wollte zum Beispiel zur Jugend mit einer Mission gehen. Ich will es jetzt nicht erklären wegen der Zeit, aber es ist so eine Organisation, tolle Organisation, wo man auch viel von Jesus weitererzählt auf der ganzen Welt und so. Und dann habe ich irgendwann gedacht, aber wenn man da arbeitet, dann, und ich habe das gelesen und mitbekommen, ich kannte Leute von da, die haben immer ein Problem, dann werden Menschen Jesus-Nachfolger und dann... Ja, die ganze Nachsorge und die Begleitung und dass die auch wirklich Jünger Jesu werden und dass die eingebettet sind und so, da haben die dann immer die Herausforderung. Dann müssen die immer Gemeinden finden, wo sind Gemeinden in der Nähe und dass wir die dann vermitteln und so. Naja, auf jeden Fall hat das bei mir dazu geführt, ich will direkt mit Gemeinde und in Gemeinde arbeiten, das finde ich super. Eine Gemeinde, die wirklich diese Liebesbotschaft von Gott verkündigt und Menschen bekehren sich und dann haben sie ein Jüngerschaftsprogramm. Die Gemeinde ist das Jüngerschaftsprogramm. Und dann werden sie gefestigt im Glauben und so weiter. Und deswegen liebe ich Gemeinde. Und deswegen liebe ich Gemeindegründung. Ich liebe nicht Gemeindegründung um der Gemeinde willen so sehr, sondern wegen dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Es ist derselbe Auftrag, den Paulus bekommen hat. Es ist derselbe Auftrag, den wir alle haben. Sagt weiter von Jesus und helft, dass wenn sie Jesus kennengelernt haben, dass sie dann in der Nachfolge, in der Jüngerschaft wachsen. Das ist der Auftrag, den Jesus gegeben hat. Und dann noch kurz zu diesem GrowWeb da vorne, das ist nochmal jetzt ein Sprung. 2008 war ich Regionalleiter von Nordrhein-Westfalen, beziehungsweise ich sollte es werden. Und dann habe ich Gott gesucht, Herr, wenn du mir diese Position gibst, mir geht es nicht um Ehre oder solche Dinge. Es war auch nicht geldlich dotiert oder so, ja. Für mich war das nicht mehr Geld, dass ich Regionalleiter wurde. Das ist oft so im Reich Gottes. Also du kannst irgendwie mehr Verantwortung kriegen, heißt aber nicht, dass du mehr Geld kriegst. Das ist in der Welt so, aber nicht in der Gemeinde so. Weil es geht ja auch nicht darum. Es ist ja gut, wenn wir einfach unser Auskommen haben. Und dann habe ich Gott gesucht, wenn ich Regionalleiter werde, wenn ich der Verantwortliche in Nordrhein-Westfalen werde, für unseren Kirchenbund, für den BFP, dann gib mir eine Bürde für was, gib mir einen Auftrag. Was soll ich dann betonen? Ich will es nicht nur verwalten. Das musste ich auch. Und da hat Gott mir wiederum Gemeindegründung aufs Herz gelegt. Und das ist GrowWeb. Er hat mir 6 Städte aufs Herz gelegt, nämlich Gelsenkirchen, Recklinghausen, Oberhausen, Witten, Essen und Bottrop. Warum diese Städte? Nun, weil es in diesen Städten keine Gemeinden gegeben hat. Von unserem Kirchenbund. Und weil sie aber doch ziemlich groß sind. Und dann habe ich dieses Gemeindegründungswerk GrowWeb gegründet. Aber es gab schon ein paar, die waren in Startlöchern und ja, der Eckbert war Zecher, Joseph Nelson und andere, manche kennen die Namen. Und es gibt immer noch GrowWeb. Ich bin da nicht mehr aktiv drin. Ich konnte das gut abgeben in andere Hände. Das läuft aber immer noch. Unser V-Note ist da ganz aktiv. Aber was hat denn das jetzt hier mit uns zu tun? Ich bitte euch einfach mal, die nächste Landkarte noch anzuwerfen. Das ist der Niederrhein, mal so grob, ja. Wir als Evangeliumshaus Krefeld, wir haben eine Vision für den Niederrhein. Also viele wissen das, die hier länger dabei sind und manche hören es heute. Wir haben eine Vision für den Niederrhein. Was ist eine Vision? Vision kommt von Sehen. Video, ich sehe, ja, da kommt es her. Vision ist Sehen. Wir sehen diesen Niederrhein und wir versuchen, ihn mit Gottes Augen zu sehen. Und wenn wir den mit Gottes Augen sehen, müssen wir feststellen, das ist ein sehr unterentwickeltes Gebiet. Hä, wieso unterentwickelt? Es gibt doch Feuerwehr, es gibt Schulen, es gibt Einkaufsmöglichkeiten, es gibt Strom. Ja, wird jetzt teuer, aber gibt's ja. Wieso denn unterentwickelt? Es gibt Polizei, es ist doch gut entwickelt, es ist doch gut erschlossen. Ja, aber es gibt kaum Gemeinden. Es gibt kaum Orte, wo Jesus Christus gepredigt wird, so dass du verstehst, ich brauche ihn als Retter meines Lebens und ich brauche die Liebe Gottes dringend und Gott verwandelt mein Leben, dass mein Leben sinnvoll wird, weil ich für ihn leben darf, ein Werkzeug für ihn sein darf. Und diese Orte gibt es hier sehr, sehr, sehr wenige. Ich könnte jetzt da noch eine halbe Stunde drüber sprechen, das mache ich nicht. Einfach bitte die nächste Folie. Als ich hier kam, 2013 im Oktober, bin ich ja hier gestartet als Pastor. Und dann habe ich ja Vinod kennengelernt. Und Vinod hat mir seine Geschichte erzählt. Und ich merkte, wow, das passt so zusammen. Ich habe auf dem Herzen, dass viele Menschen Jesus kennenlernen und zu Jüngern werden. Und deswegen brauchen wir Gemeinden. Mehr und mehr Gemeinden. Das ist der Grund, Gemeinden zu gründen. Und er sagte mir, ich möchte Gemeinde gründen. Und er war hier in dieser Gemeinde, er war Ältester hier in dieser Gemeinde. Und ich sagte, du willst Gemeinde gründen? Super, ich will auch Gemeinden gründen. Aber Vinod war nicht nur einer, der davon redet. Das gibt es auch viel. Es gibt viele Christen, die davon reden. Er war ein Mann der Tat. Er hat gesagt, ich will Gemeinde gründen in Grefrath, Nettetal, da so die Ecke. Er ist dahin gezogen mit seiner Familie und seinen kleinen Kindern. Er ist umgezogen dahin, weil er da Gemeinde gründen wollte. Ein Schritt des Glaubens. Er hat etwas geopfert dafür. Und ich sage, wow, das machen wir zusammen. Und das machen wir als Älteste zusammen und das haben wir als Gemeinde zusammen gemacht. Und schlussendlich ist daraus die Nette Church entstanden. Unsere Tochtergemeinde in Nettetal, wo heute auch gerade Gottesdienst ist, mit 50 Leuten oder so. Wow, da war gar nichts und da ist jetzt eine Gemeinde. Und dann haben wir euch hier vorgestellt, was wir als Älteste auf dem Herzen hatten, nämlich in Viersen Gemeinde zu gründen. Der nächste Standort, wo wir Gemeinde gründen, wo das Evangelium gepredigt wird, wo Menschen Jesus kennenlernen können. Ja, aber die können doch einfach alle nach Krefeld kommen, oder? Ja gut, mach mal. Es ist nicht so leicht, Leute einzuladen zum Gottesdienst, wenn die erstmal eine halbe Stunde fahren müssen. Ist aber viel leichter, wenn man sagt, hey, komm doch mal mit, das ist in deiner Stadt. So, das ist einer der Gründe, warum wir das überhaupt machen. Heute Nachmittag ist Gottesdienst in Viersen übrigens. Kann man hingehen, kann man teilnehmen, kann man Leute mitbringen. So, ich muss auf die Zielgerade kommen. Ich habe hier schon mächtig rote Zahlen. Rote Zahlen sind immer, wenn ich überziehe, hier auf dem Timer. Und ich komme jetzt auf die Zielgerade. Paulus hat Gemeinden gegründet, weil er treu war dem Befehl von Jesus, dem Auftrag von Jesus, Macht zu Jüngern. Wir als Gemeinde sind treu Jesus und sagen, deswegen gründen wir Gemeinden. Weil wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und die letzte Folie bitte noch. Zwei Aspekte aus unserem Ausgangstext. Gemeindegründung hat damit zu tun, irgendwann Älteste einzusetzen. Ist ein ganz wichtiger Schritt. Ist nicht der erste Schritt, gar nicht. Wir haben in der Nette Church letztes Jahr, glaube ich, Älteste eingesetzt. War ein wichtiger Meilenstein. Eine eigene Leitung vor Ort. Und das ist jetzt unser Gebet und unser Wunsch, dass Gott Türen öffnet. Ganz, ganz wichtig. Wir können es nicht machen. Wir können es nicht machen. Wir können auch nicht Menschen zu Christen machen. Können wir nicht machen. Gott macht das. Aber wir können Werkzeug sein. Wir können Kanal sein. Wir können verfügbar sein. Wir können sagen, Herr, gebrauche mich dafür. Und das ist mein Wunsch an uns alle. Ah, okay, dann muss ich also jetzt nach Uerdingen umziehen und da Gemeinde gründen. Wenn Gott dir das sagt, ja, und dann unterstützen wir dich. Aber nein, das muss nicht jeder. Aber was kann man denn machen? Du kannst bitte mitbeten. Du kannst Gott bitten, dass er Türen öffnet. Das Wichtigste sind die Herzenstüren von Menschen, dass die sich öffnen für diese Liebe Gottes, für die Wahrheit. Du kannst Geld spenden. Ha, Kollekte haben wir noch nicht gemacht, ne? Okay, wer mich ein bisschen kennt, weiß, wie ich so ticke. Aber ich sage es trotzdem deutlich. Ihr könnt Geld spenden, wir können Geld spenden. Geld ist nötig. Für Gemeindegründung, sonst funktioniert es halt nicht. Hat Gott so eingesetzt. habe noch nicht erlebt als Pastor, dass mein Kühlschrank sich automatisch gefüllt hat. Könnte Gott machen. Aber ich glaube, er will, dass wir das alles irgendwie gemeinsam machen. Und wie wir schon mehrfach gesagt haben, wir sind knapp mit Geld. Und ich sage es einfach mal heute hier. Ja. Ich kann ja nichts anderes hier rumprotzen. Wir sind knapp mit Geld. Das hat natürlich mit den Energiekosten auch zu tun. Deswegen, wer sagt, wow, Jesus hat den Auftrag gegeben, ich will Teil davon sein. Ja, ein Teil ist, du kannst Geld spenden. Wirklich. Oh, die Kirche will immer nur mein Geld. Ja, dann hast du es leider nicht verstanden. Nein, die Kirche will nicht immer das Geld der Menschen, sondern wenn Kirche den Auftrag Jesus lebt und da bittet oder ich sag mal einlädt, du kannst ein Werkzeug Gottes sein, weil das Geld, was du hier spendest, dient dieser Vision, dient diesem Auftrag, hilft, dass Menschen Jesus kennenlernen und zu Jüngern Jesu werden und gerettet sind und dass wir den Niederrhein erschließen, nicht nur mit Feuerwehr und Polizei, sondern auch mit Orten, wo man das Evangelium hören kann, wo man gerettet werden kann, wo man die Liebe Gottes erfährt, wo man wächst im Glauben. Ist das nicht toll? Ist es nicht toll? Also wenn ich sowas sage, eigentlich habe ich Skrupel und dann denke ich wieder, was wäre eigentlich, wenn ich einfach so als Christ hier in den Reihen säße und vorne würde das gepredigt? Ich kann ehrlichen Herzens sagen, ich würde sagen, yes, das gefällt mir. Kann das Opfer jetzt schnell vorbeikommen? Hier, ich will jetzt spenden. Ehrlich. Ehrlich, ich habe immer gerne was unterstützt, wo man sagt, hier ist ein Auftrag, hier ist eine Vision, hier ist ein Ziel. Und welch höheres Ziel gibt es? Gibt es ein höheres Ziel? Gibt es was Besseres, als dass die Liebe Gottes gepredigt wird, gehört wird, aufgenommen wird, Menschen gerettet werden? Es gibt nichts Höheres. Damit solche Menschen wie ich, die verpeilt irgendwo in der Gegend rumhängen und nicht wissen, was sie überhaupt tun sollen, und manche denken vielleicht Richtung Suizid, das gibt es ja leider, und die hören die Liebe Gottes und ihr Leben wird transformiert. Sie leben ein gutes Leben für Jesus, für Gott. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Ich möchte beten und das einfach heute als so ein Zeugnis in eure Mitte leben. Ich bin so dankbar, dass man mir von Jesus erzählt hat. Ich bin so dankbar für meine erste Gemeinde, wo ich getauft wurde. Ich bin so dankbar, dass ich da wachsen durfte im Glauben. Ich bin dankbar für alle, die sich investiert haben in mein Leben. Und das ist meine Leidenschaft. Und mein Leben ist sowas von anders, als es geworden wäre ohne Jesus. Ich weiß nicht, ob ich noch leben würde ohne Jesus. Ziemlich sicher hätte ich keine Familie ohne Jesus. Jesus hat alles anders gemacht, alles neu, alles nicht immer leicht, nein. Aber so gewaltig, herrlich, schön. Und das wünsche ich mir für jeden Menschen. Herr Jesus, du hast uns geliebt. Du hast uns neu gemacht. Und du liebst uns immer noch, trotz unserer Fehler und Schwächen und Macken. Du hast uns ein Zuhause geschenkt. Du hast uns Menschen geschenkt, dass wir nicht alleine sind. Du gibst uns Richtung, du warnst uns auch. Danke, dass wir ein Werkzeug in deiner Hand sein dürfen. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du, wenn wir jetzt gleich singen, dass du segnest und dass du jedem, der hier im Raum ist und jedem, der das sieht, entweder live oder später im Stream, digital, schenk doch die Gnade. Öffne die Herzenstür. Mach das auf. Wir brauchen das manchmal, dass du uns da hilfst, weil wir so verpeilt sind, weil wir so verbohrt sind, weil wir so eingemauert sind, weil wir so Gedankengebäude haben, die das alles irgendwie nicht glauben können. Aber du kannst kommen, wie bei Paulus, du kannst kommen. Wir laden dich ein, komm massiv und öffne Herzen für die Wahrheit und für deine Liebe und veränder. Danke, dass du das kannst. Danke, dass du da jetzt am Werk bist. Amen.